Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Es sind Tage gewesen, an denen er gefeiert wurde. Kaum hatte Volker Schlöndorff in Berlin von der Deutschen Filmakademie die Lola für sein Lebenswerk erhalten, eröffnete er in unserer Stadt die Ausstellung »Von Wiesbaden in die Welt«. Anlass war sein Vorlass, der bislang als Leihgabe im Filmmuseum Frankfurt lagerte, jetzt aber angekauft wurde. Wiesbaden trug seinen Teil bei, gehört sich ja auch, ist schließlich Schlöndorffs Geburtsstadt. Und mit der verbindet ihn etliches, prägende Erlebnisse und Erfahrungen auf seinem Wege zu einer bemerkenswerten Karriere im deutschen Film. Ich sage nur Palme, Oscar, Lola. Voller Terminkalender des Geehrten, Ausstellung, Pressekonferenz, Interviews, Empfang der Stadt, Filmgespräche im Caligari und nicht zuletzt ein blaues Stündchen. Volker Schlöndorff, was in der Ausstellung von Wiesbaden in die Welt zu sehen ist, stammt von dir aus deinen Beständen, aber kuratiert wurde sie von Hans-Peter Reichmann vom DIF, Deutsches Filminstitut und Filmmuseum in Frankfurt, wo dein Vorlass archiviert ist. Du hast also die Ausstellung jetzt erst gesehen. Wie sind deine Eindrücke?
Naja, das ist nicht einfach, so anhand von Objekten, Briefen aus der Kindheit, Zeichnungen, ja, und bis jetzt zuletzt das 60 oder 80 Jahre Leben dokumentiert vor sich zu sehen. Denn man lebt in den Tag hinein und hat Erinnerungen, aber man speichert es nicht so ab. Und wenn man dann plötzlich also einen Brief sieht, den man als, ich weiß nicht, 8- oder 9-Jähriger geschrieben hat, oder eine Postkarte oder Fotos aus der Zeit, dann ist das schon ein Schock. Denn das Kind, das man mal war, das kennt man einfach nicht mehr. Da helfen mir auch die Bilder nicht zu erinnern, wer warst du denn da, was hast du empfunden? Keine Ahnung, ich sehe da die Hütte im Wald in Schlangenbad. Natürlich weiß ich noch, wie wir da später gespielt haben. Aber in der Kindheit, was ich da empfunden habe, auch nach dem Tod der Mutter oder sowas, überhaupt keine Erinnerung. Und da ist es dann doch dokumentiert, weil das war ja alles in Schuhkartons, wie man eben so Familienfotos und Briefe aufhebt, ja, und dann auf den Dachboden stellt. Und die hat auf einmal jemand ausgepackt und hat lauter, ja, nicht nur Stichproben, sondern sehr gezielt Sachen rausgesucht, mit der Absicht, ja, auf Spurensuche, wo kommt dieser Regisseur denn her? Was könnte es da für Einflüsse gegeben haben? Wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, sich sowas vorhalten zu lassen. Und ich bin da zum ersten Mal durchgegangen, eine gute Stunde lang. Und dann habe ich ungefähr 2 Stunden gebraucht, um das zu verkraften.
Sind denn Erinnerungsprozesse dadurch angestoßen worden?
Ja, natürlich, weil Freunde, die ich mitgebracht habe, die hergekommen sind, natürlich Fragen stellen, die diesen Teil meines Lebens nicht kennen. Alle kennen irgendwie von dem Moment ab, wo ich den ersten Film gemacht habe, Der junge Thales mit 26, okay, dann weiß man ungefähr, wer dieser Mensch ist, aber wie der Werdegang vorher war, da also erstmal von Biebrich vom Rheinufer in den Taunus, in den Wald, hinter Schlangenbad und dann von dort nach Frankreich und zum Film, dass diese ganze Epoche, diese ganzen ersten 25 Jahre, die kennt natürlich niemand mehr. Und deshalb stellen die Leute mir Fragen und um zu beantworten, muss ich mich erinnern. Ja. Also es sind weniger die Gegenstände als die Fragen der Freunde, die Erinnerung wieder wachrufen.
Was ist zu sehen? Die Fülle, kann man sagen. Ein Film über deine jungen Jahre in Wiesbaden, Dokumente eines reichen Filmlebens, Notizbücher, Arbeitsmaterialien, Ausschnitte aus deinem Werk. Lass uns doch bitte mal einen kleinen imaginären Rundgang durch die Ausstellung machen. Vielleicht kannst du doch sagen, was die wichtigsten Exponate für dich selbst sind?
Ja, chronologisch oder von der sentimentalen Wirklichkeit her?
Wir gehen kreuz und quer.
Ja, also kreuz und quer, ganz, ganz spontan. Die Briefe aus dem Internat in Frankreich nach Hause, die hatte ich natürlich völlig vergessen. Als 15-, 16-Jähriger war ich ja in Frankreich im Internat und habe also nach Hause geschrieben, wie ich dieses fremde Land wahrnehme. Und auch plötzlich die Sprache habe ich keine Probleme. Ich bin sogar, was weiß ich, Zweiter von 36 im Deutschaufsatz. Das hatte ich natürlich vergessen. Da ist man damals als Schüler stolz gewesen. Und heute frage ich mich auch, ja, wie habe ich denn innerhalb von weniger als einem Jahr Französisch so gut und so schnell gelernt? Denn hier haben wir ja in Wiesbaden Englisch gesprochen durch die Amis, ja, dass ich auf einmal das mache. Das hat mich verblüfft, habe ich gemerkt. Aber diesen jungen Mensch, den kenne ich gar nicht. Und dann viele Jahre später, Ende der 80er Jahre, habe ich in Louisiana in Amerika einen Film gemacht, Aufstand alter Männer, mit hauptsächlich alten schwarzen Hauptdarstellern und ein paar Kindern, von denen ich zwei dann auch adoptiert hatte. Was ich aber fast vergessen hatte, dass Richard Widmark, ja der alte große Richard Widmark aus den Western und aus den Krimis, ja, der hat den Sheriff gespielt und hat mir vor seiner Abreise aus dem Hotel in Thibodeau, Louisiana, also das ist im tiefsten Bayou im Mississippi-Delta, einen hinreißenden Brief hinterlassen. Den hatte ich völlig vergessen. Den würde ich am liebsten gerahmt bei mir über den Schreibtisch hängen. Also so große Komplimente hat mir sonst kein Schauspieler zu meiner Schauspielführung gemacht. Dann gibt es wieder Sachen, die überhaupt nichts mit Film zu tun haben, die da plötzlich auftauchen, weiß ich, also Laubsägearbeiten oder ein Tischtuch, noch Blut getränkt, nein, Rotwein getränkt und auf das mit Lippenstift jemand draufgeschrieben hat, Mon petit Volk, also mein kleiner Volk, ruf mich bald an, Telefonnummer Bri-Bri, Brigitte Bardot. Diese Nummer hätte damals manch einer gerne gehabt, ich habe sie übrigens nie angerufen.
Noch was anderes? Fällt dir noch was anderes ein?
Was naja, mir fällt natürlich dazu, ja? Da, es sind so unendlich viele Momente, was mich beeindruckt hat. Ich habe 1964 war ich noch Regieassistent von Louis Malle, hatten wir einen Dokumentarfilm in Vietnam und Thailand gedreht. Er konnte da wenig mit anfangen, wollte schnell den nächsten Spielfilm machen und hat mir den Schnitt überlassen, sozusagen, dass ich die Drecksarbeit mache. Aber für mich natürlich war das ein Riesenspaß, eine tolle Sache. Und danach hat er mir also so einen Kalender geschenkt zum Aufschlagen und wo alle Vierteljahre lang Leder, rotes Leder von Hermès, nicht weniger, wo man dann alle Vierteljahre wieder so ein Heft einklemmt und pro Tag eine Seite mit den Uhrzeiten von 8 bis 24 Uhr. Ja, und da habe ich den, da war ich natürlich sehr stolz, habe den ein erstes Jahr benutzt und dann auch im zweiten Jahr wieder die Füllungen dafür gekauft und dann die alten nicht gleich weggeworfen vom Vorjahr, weil ich gedacht habe, naja, da muss ich vielleicht nochmal eine Telefonnummer nachschauen, weil da schreibt man ja eben alles rein in so einen Kalender. Und so ging das ein Jahr nach dem anderen und jetzt stelle ich fest, fast 60 Jahre dieser Kalender, Tag für Tag, und ich habe die alle ja nicht mal gezielt gesammelt, aber eben aufgehoben, weil das ist sehr nützlich, denn man erinnert sich dann, Moment mal, da war doch jemand, den habe ich doch getroffen, den würde ich so gerne wiederfinden. Wann war denn das? Das war ungefähr an Ostern. Ja, wann war das, vor oder nach der Blechtrommel? Na, das muss im Jahr davor gewesen sein. Also nehme ich den Kalender 87 auf, erstes Quartal, Ostern, Bums, habe ich den Namen und die Telefonnummer. Das ist unglaublich praktisch und auch zum Schreiben meiner Memoiren hat mir natürlich diese Sammlung von Kalendern sehr geholfen. Und die hat nun der Hans-Peter Reichmann sehr schön dahingestellt und hat auch den Kalender aufgeschlagen an einem speziellen Tag, nämlich am 18. Mai, das war also gestern zur Eröffnung der Ausstellung, 18. Mai 1979.
Wichtiges
Datum.
Das war
der wichtiges Datum, weil da steht eingetragen, bei 20 Uhr Blechtrommel kann. Und morgens um 9 steht eingeschrieben, Francis Coppola auf seiner Yacht, Frühstück bei ihm im Hafen. Wir waren ja die Hauptkonkurrenten und haben uns dann auch die Palme geteilt. Aber sowas dann da dokumentiert zu sehen, das erscheint einem so endgültig. Man geht doch immer vom Leben aus, Tag für Tag, und was vorbei ist, ist vorbei. An ein paar Sachen erinnert man sich. Aber auf einmal ist man da selbst zum Studienobjekt geworden. Das war ja nicht beabsichtigt. Man fängt ja nicht an, um ein Lebenswerk zu schaffen, wie man jetzt mir immer nachsagt, sondern man macht einen Film und dann macht den nächsten und hofft, dass er gut wird.
Ja, und es geht ja noch so weiter.
Und dass die sich addieren zum Schluss zu einem Lebenswerk, dann ist man nicht mehr nur für den einzelnen Film verantwortlich, sondern ist auf einmal für das Ensemble verantwortlich. Ergibt das Ensemble denn einen Sinn? Und man macht das ja doch stückweise.
Übrigens, die Palme ist auch zu sehen in der Ausstellung.
Ja, die sieht ganz mickrig
ja,
aus
ganz
im Verhältnis,
klein.
Ganz klein und mickrig
gedacht,
im Verhältnis zu dem bombastischen Oscar. aber das ist eben französische Eleganz. Die
so
datiert ja auch, glaube ich, von 1947 oder 48. Da hat die ein Juwelier in Cannes entworfen, angeblich nach einer Skizze von Cocteau. Und das ist ein fein ziseliertes Objekt und so ganz anders und in einem wattierten Kästchen oder mit Wildleder ausgeschlagenem Kästchen, das man zuklappen kann. Also eigentlich mehr wie ein Juwel.
Wir gehen zurück in die Ausstellung zu den Notizbüchern. An einem 4. Oktober notierst du, wahrscheinlich in deinen Jugendjahren, Film ist Showbusiness. Und dann noch, Film ist eins, Kasse, großgeschrieben.
Kasse, Film ist Kasse. Ja.
Film ist eins, Kasse.
Ja.
Großgeschrieben.
Ja, weiß nicht, welcher 4. Oktober das war, aber das ist sozusagen, kluge würde sagen, wo das Wirklichkeitsprinzip auf die Kreativität trifft. Wir haben ja sehr bald angefangen, unsere Filme selbst zu produzieren, im Sinne, dass wir nicht die mit eigenem Geld, das hatten wir ja nicht hergestellt haben, aber in eigener Organisation, und dass die Akquise des Geldes, das heißt die Finanzierung, Aufgabe des Regisseurs ist. Und insofern muss man sich eben, habe ich mir ja selbst sozusagen ins Stammbuch geschrieben, darauf musst, das darfst du nie vergessen, Film muss Showbusiness sein, also im Sinne, die Leute wollen was erleben, wenn sie ins Kino geht. Und zweitens, unterm Strich muss die Kasse stimmen, weil sonst wirst du nie wieder einen nächsten Film machen. Und das natürlich, wenn man anfängt und ist besessen von einer Geschichte, die man erzählen will, passiert es leicht, das zu vergessen. Und wir wären einmal, also mit Glanz und Gloria gescheitert beinahe, das war beim Homo Faba, weil das Drehen in den vielen Ländern, in Mexiko, in Amerika, in Frankreich, Italien, Griechenland, die ganzen Reisen, diesen Trost darum zu ziehen, irgendwann unsere Kapazitäten beinahe überfordert hätte. Oder im Fall von der Fälschung, wo wir mitten im Bürgerkrieg im Libanon gedreht haben und gedacht hatten, das wird schon gut gehen, es eben so ausgesehen hat, dass durch Kriegseinfluss womöglich das total schief gegangen wäre. Und man muss aufpassen, man muss Risiken eingehen, aber man muss auch versuchen, die Risiken so zu begrenzen, dass es danach ein Überleben gibt.
In der Ausstellung ist neben einer Collage seiner Filme und den vielen Exponaten auch ein Video zu sehen, in dem sich Volker Schlöndorff an seine jungen Jahre erinnert. Er unternimmt Spaziergänge zu Orten, die für ihn wichtig waren. Biebrich, Schierstein, die Gutenbergschule, die Filmstudios unter den Eichen. Mehr zum Thema erfahren Sie gleich, aber zuvor hören wir Musik. Musik, mit der wir eines Wiesbadener Musikers, eines Freundes gedenken wollen, der Mitte Juni vor 20 Jahren gestorben ist, Volker Kriegel. Anfang der 60er Jahre, da war Schlöndorff schon in Frankreich, ist er in den hiesigen Jazzkellern aufgetreten. Es waren die Anfänge seiner internationalen Karriere als Jazzmusiker. Unvergessen. In dieser Sendung hören Sie einige Stücke von ihm. Jetzt Postcard for F.W. Amber. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Volker Schlöndorff. Was ihn mit Wiesbaden verbindet, hat er bereits in einer früheren Blauen Stunde ausführlich erzählt. Ausschnitte daraus. Biebrich, dort wurde er 1939 geboren und dort verbrachte er die ersten Jahre seiner Kindheit. Der Schlosspark, das Rheinufer und das Strandbad umfassten seine Welt. Und natürlich sein Elternhaus, in dem der Vater als HNO-Arzt seine Praxis hatte. Patienten mit Atemwegserkrankungen gab es reichlich, die Ausdünstungen der Industrie sorgten dafür. Der Kleine war kaum 5 Jahre alt, als eine Bombe das Haus traf und unbewohnbar machte. An den Umzug nach Schlangenbad erinnert sich Volker Schlöndorff bis heute.
Wir sind dann dort im Krieg ausgebombt worden und dadurch hat es uns dann in eine Holzhütte im Wald, meine Beziehung zu den Bäumen kommt da auch her, in Schlangenbad verschlagen. Und dann haben wir uns dann nach dem Krieg, meine beiden Brüder und auch der Vater, so die Mutter war im Krieg umgekommen, haben wir uns dann so wohl gefühlt da in diesem Tal im Wald, dass wir eben nicht zurückgezogen sind nach Biebrich. Aber mein Vater hat ja weiter seine Praxis und das Haus gab es auch nach wie vor. Und ich hatte noch, sodass wir da immer wieder nach Biebrich kamen, und ich hatte dann noch einen zusätzlichen Grund, nach Biebrich zu kommen, denn ein Klassenkamerad meines älteren Bruders, die sind ja alle Ärzte geworden, und dieser Klassenkamerad, der arbeitete als Vorführer bei der FSK im Schloss, also die Freiwillige Filmselbstkontrolle im Schloss in Wiesbaden-Biebrich und außerdem bei den Dokumentarfilmproduzenten Brüder Oertel, die da angesiedelt waren. Und das war mein erster Kontakt mit Film. Da war ich aber 14, 15, da hat mich das fasziniert. Was macht ein Kameramann? Wie ist das mit den Dokumentarfilmern? Und das passierte eben immer da im Schloss in Biebrich, das heißt vom Schlosspark aus gab es da so eiserne Leiterplattformen, wo man also in die Vorführkabine kommen konnte. Und da habe ich dann also zwischen den Projektoren sozusagen meine, ja, nicht die ersten Filme gesehen, die habe ich in Wiesbaden im Kino gesehen, aber zum ersten Mal sozusagen Film in der professionellen Umgebung gesehen, weil da wurde dann auch geschnitten, wurde ja, mussten ja in den Filmen manchmal Sequenzen rausgenommen werden. Und ich habe aber einmal gemerkt, das ist nur, nicht nur etwas, was auf der Leinwand flimmert, sondern das ist was zum Anfassen, diese Filmrollen und der Schnittprozess und ja, da ist im Grunde bei mir diese etwas aberwitzige Vorstellung entstanden, ich könnte ja zum Film gehen.
War das die Zeit, in der Sie dann einen Fotoapparat bekommen haben?
Na, Fotoapparat hat mir niemand geschenkt, das habe ich mir schon selbst verdient. Da war ich aber mit 12, 13 war ich da schon interessiert. Das erste war eine Agfa-Box und dann habe ich mir auf dem Golfplatz als Caddy da im Wiesbadener Golfplatz, das war ja rein amerikanisch, und da konnte man aber als Caddy sich ein bisschen Geld verdienen. Da habe ich dann den ersten richtigen professionellen Fotoapparat gekauft und dann kam dann später noch professioneller dazu. Also ich war Foto und Kamera war für mich dasselbe wie Film. Also das war wie eine Vorstufe. Ich habe auch gedacht damals noch, dass der Kameramann den Film macht. Wusste gar nicht, dass es da noch einen gibt, den man Regisseur nennt.
Ja, deswegen wollten Sie auch Kameraassistent werden.
Ja, ja.
Sie sind also da die Treppe hoch, diese Leiter hoch und haben sich Filme angeguckt.
Ja, also nachdem der Wunsch zum Film sich so verfestigt hatte, wollte ich natürlich mit dem sogenannten Einjährigen, also mit der mittleren Reife, abgehen und habe mich beworben unter den Eichen, also bei der Taunusfilm damals, um dort im Kopierwerk als Vorstufe zur Kamera zu arbeiten. Und da hat aber der dortige Leiter das meinem Vater ausgeredet und das sei doch überhaupt kein richtiger Beruf, Film. Also so war die Einschätzung von Film in Deutschland damals gesellschaftlich.
Wie hat denn Ihr Vater darauf reagiert?
War der naja, froh? Der war sehr erleichtert. Ja, mein Vater war nur zu froh, weiß gar nicht, ob der den Mann nicht vorher geimpft hatte, dass er mir das ausreden sollte. Aber ich wusste ja sowieso, dass in Deutschland die Chancen, also der Film gar kein Ansehen hatte. Es gab auch noch nirgends eine Filmschule. Und dann hatte ich über das Gymnasium die Möglichkeit, für 3 Monate nach Frankreich zu gehen, um Französisch zu lernen, da in ein Internat. Und das war, diese Chance habe ich ergriffen, war, glaube ich, der Einzige, der sich da freiwillig gemeldet hat. Jedenfalls bin ich dann als einziger Deutscher auf einem Internat in der Bretagne gelandet, bei den Jesuiten. Und das war nun das große Glück, man kann auch Vorsehung sagen, das waren alles Filmfreunde und da gab es einen richtigen Filmclub, wo man zum ersten Mal also auch Stummfilme sehen konnte und Film auf eine andere Art und Weise ernst genommen wurde als in Deutschland. Ja, und dann bin ich Kunststück halt nach den 3 Monaten nicht nach Wiesbaden zurückgekommen, sondern bin dort geblieben und bin dann also praktisch statt der 3 Monate 10 Jahre in Frankreich geblieben. Also ich habe immer noch eine starke Bindung an Wiesbaden oder an den Taunus, aber das wäre für mich kein Ort mehr gewesen, um meinen Beruf auszuüben.
Immerhin haben Sie 1960 oder 1961 Ihren ersten Film in Wiesbaden gedreht. Das war ein 10-minütiger Kurzfilm, Wen kümmert's, der aber von der FSK nicht freigegeben wurde. Das war für Sie damals eine Auszeichnung?
Ja, nein, das ist ganz klar, dass ich also gleich nach dem Abitur und in den ersten Sommerferien hatte ich da mir ein bisschen was zusammengespart und habe einen 10-minütigen Kurzfilm gedreht, in Schierstein am Hafen, also mit einem Boot und so weiter. Und da ging es eigentlich um zwei geflohene Soldaten aus Algerien, und die der französischen Armee entgangen sind, nach Deutschland geflohen sind. Das war ja dieser wahnsinnige Unabhängigkeitskampf in Algerien, der letzte Kolonialkampf, und wo ich natürlich durch meinen Aufenthalt in Paris sehr, sehr sensibilisiert war. Und das ist aber, weiß Gott, kein Meisterwerk gewesen. Jedenfalls ist er verschollen bei irgendeinem Umzug, verschwunden, gibt auch kein Negativ mehr. Das war nur mal so ein erster Versuch, während ich gleichzeitig in Frankreich dann angefangen habe, als Regieassistent zu arbeiten, 5 Jahre lang. Das war meine eigentliche Lehrzeit.
Und warum ist der nicht freigegeben worden?
Also hier, weil der Partei ergriffen hat für Deserteure der französischen Armee. Und damit wäre der Tatbestand war also Beleidigung einer befreundeten Nation. Und das wissen Sie ja, die deutsch-französische Freundschaft ist eine heilige Kuh. Und die durfte, als ob ich dagegen wäre. Ja. Ich habe eben im Namen eines anderen Frankreichs da Partei ergriffen. Und das einzig Gute an dem Film war eben wirklich die Tatsache, dass er politisch Partei ergriffen hat und sich eines Themas angenommen hat, was sehr, sehr wichtig war.
Und Wiesbaden?
Also es ist natürlich so, dass ich, während ich anfing, nun in Frankreich mich auf den Filmberuf vorzubereiten, ich regelmäßig nach Hause kam, während der Semesterferien, was auch immer, immer an Weihnachten und sonstigen Feiertagen und Geburtstagen. Also der Faden nach Wiesbaden und nach Schlangenbad ist nie abgerissen, auch weil meine Brüder ja da auch waren und der Vater. Und insofern war das auch noch aus einem anderen Grund immer mit Wiesbaden verbunden, weil, um zum Beispiel dann meinen ersten Film zu machen, Der junge Thales, brauchte man ja Geld. Und in Wiesbaden-Biebrich im Schloss saß die Kommission, die sogenannte Drehbuchförderung vergeben hat. Das heißt also, musste dann da auch hinpilgern und da bei Dr. Krüger hieß der Vorsitzende und Theo Fürstenau mein Projekt abgeben. Und das ist so schon sehr komisch gewesen, weil ich habe noch die Fotos, wo ich im Kinderwagen als Baby oder Zweijähriger genau in diesem Schlosspark spazieren gefahren werde, wo ich dann später erst in die Kabine eingestiegen bin, um mir Filme anzuschauen, die da für die Zensur vorgeführt wurden, heimlich. Und ein paar Jahre später war ich dann wieder mit meinem Drehbuch da. Also irgendwie ging da die Schnur immer dahin und dann meinen ersten Kurzfilm habe ich praktisch auf dem Rhein vor dem Schloss gedreht, auf einem Segelboot mit den Algeriern. Es gab also immer diese Beziehung dahin und ich habe ja dann auch später natürlich im Rheingau geheiratet und das ist nie, ich bin insofern schon heimatverbunden. Auch eben der Film Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach, den ich für den Hessischen Rundfunk gemacht habe, aber der auch im Kino dann lief und immer noch einer meiner besten ist, ist im Grunde eine Aufarbeitung der Kindheit im Taunus und dieser armen Kleinbauern. Die Verbindung ist immer da, aber das ist sozusagen, wo man aus der eigenen Erfahrung Geschichte kennt.
Besucher erfahren etwas von deinen Filmen, die dich geprägt haben, die einen Wiesbaden-Bezug haben. Der junge Thörles, dein erster Spielfilm, sowie der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach. Auch die Fälschung etwa hat Bezüge zur Region. Wir sprechen mal über den jungen Thörles. Für den ersten Film nimmt man sich ja etwas Besonderes vor, ein wichtiges Thema oder eine wichtige Person. Was gab damals für dich den Ausschlag, dich für Musils Werk zu entscheiden?
Das hat gar nicht mit dem jungen Thörles zu tun, sondern mit dem Mann ohne Eigenschaften. Das Buch ist in Frankreich, wo ich ja lebte, 1960 erschienen, in einer sehr guten Übersetzung. Und ich habe angefangen, das also auf Französisch zu lesen und mir dann aber beim nächsten Deutschlandaufenthalt die Originalausgabe in deutscher Sprache zu besorgen und war vollkommen fasziniert, denn bis dahin kannte ich hauptsächlich französische Literatur. Ich war seit 15 Lebensjahren in Frankreich und las also hauptsächlich französische Bücher. Und dass ich da auf einmal ein Buch hatte, was mit der gleichen Eleganz wie Marcel Proust oder andere französische Schriftsteller geschrieben war, aber von deutscher und österreichischer Kultur handelte. Das war plötzlich eine Revelation, eine Erleuchtung, eine Entdeckung. Und habe dann gesucht, was hat er denn sonst noch geschrieben? War dann Regieassistent sogar in Paris bei Sacha Pitoev für Die Schwärmer von Musil mit der Delphine Serig. Also ich war 2-3 Jahre lang völlig Musil infiziert. Und erst ganz zum Abschluss dann habe ich die Kurzgeschichten über die Frauen Bojna und Tonka gelesen, von denen jeder einzelne einen wunderbaren Film machen würde. Und dann, ganz zum Schluss, habe ich erst die Verwirrungen des Zöglings Thörles entdeckt. Und das spielt in einem Internat, einem militärischen Internat mit militärischer Disziplin, also eine Kadettenanstalt, könnte man sagen, um 1900, gab aber fast eins zu eins wieder das Jesuiteninternat, in dem ich in Frankreich gewesen bin. Also das Aufstehen, das Marschieren in Reihe und Glied in den Schlafsaal oder in den Speisesaal, dann wieder das vollkommene Ausrasten und Toben auf dem Hof, diese ganze Disziplin wieder, also sich Luft machen musste und dann wieder zack, Klingelton und wieder alle in Reihe und Glied im Studienzimmer, durfte 45 Minuten kein Wort reden, musste seine Aufgaben machen. Also habe ich dieses ganze Universum da plötzlich, habe ich gedacht, also das kann ich mit links inszenieren. Da weiß ich ganz genau, wie das geht. Und das waren alles 15-, 16-Jährige, also genau in dem Alter, in dem ich im Internat gewesen bin. Und erst als ich dann anfing, daran zu arbeiten, habe ich entdeckt, das Ganze ist ja außerdem noch eine wunderbare Parabel beinahe, was ein Musil-Exeget, der Berghain hieß er, glaube ich, der hat eine Musil-Biografie geschrieben und hat gezeigt, wie dieser junge Mann, dieser Zögling, die anderen beobachtet in ihren Machtkämpfen innerhalb der Schulklasse, gibt es das ja immer, ist ja wirklich ein Mini-Universum mit seinen eigenen Regeln und vor allen Dingen Kämpfen, und wie sich da zwei zu Diktatoren aufschwingen, und der junge Törleß beobachtet das ohne einzugreifen, denn sie mobben, würde man heute sagen. Sie suchen sich ein Opfer in der Klasse, einer, der irgendwie etwas anders ist, und malträtieren den bis zum geht nicht mehr und schwören den Rest der Klasse im Grunde darauf ein, diesen einen hier zu ihrem Crybaby, sagt man auf Englisch, zu machen, also zum Objekt ihres Mobbings. Und der junge Törleß, der beobachtet das alles, ohne einzugreifen. Und es ist im Grunde, so hat Musil das dann auch erklärt, im Grunde diese Tyrannos in Nucleo, also als ob das Vorgänger von Goebbels, Göring oder gar Hitler wären. Und wie sie sich einen aussuchen, so wie der sich die Juden ausgesucht hat, um den Rest der Volksgemeinschaft dagegen einzuschwören. Und wie das Bürgertum oder die aufgeklärten Menschen das zunächst mal sprachlos beobachtet haben und sich gedacht haben, das kann ja nicht lange gut gehen. Und als sie dann eingreifen wollten, war es zu spät, weil die Macht war so gefestigt. Und genau so ist es also im Grunde wie im Bilderbuch nachgespielt, der junge Törleß, wie er das beobachtet und dann eingreifen will und dann aber Gott sei Dank mit seinem Eingreifen auch dem ganzen Spiel ein Ende setzen kann. Ja, das war natürlich, sagen wir mal, als Einstieg aus vielen Gründen eine ganz ideale Vorlage und vielleicht habe ich nie einen besseren Film gemacht.
Der Film ist ja dann auch nach Cannes gekommen gleich. Das ist ja beeindruckend, der erste Film und gleich nach Cannes und hat auch einen Preis bekommen. Mit dem Törleß fing es an, Literaturverfilmungen. Weit mehr als ein Dutzend hast du gemacht. Du bist immer ein großer Leser gewesen und hast gesagt, diese Leseerlebnisse waren oft stärker als das, was ich im realen Leben erlebt habe. Also ich hatte immer das Gefühl, dass meine Gefühlswelt erst in dem Moment anfängt, wo ich lese. Also dieses Zitat habe ich auch in der Ausstellung gefunden.
Ja.
Und das finde ich ganz bemerkenswert und möchte dich bitten, etwas mehr dazu zu sagen.
Nee, das bezieht sich natürlich auf die Jugend. Ja, das muss man dazu sagen. Als ich den ersten Film gemacht habe, war ich 25 bzw. 26 und sagen wir mal so ungefähr bis 30 oder so war ich so ehrgeizig, dass mein ganzes Leben bestand in dem Beruf. Erst als Regieassistent und dann als Regisseur. Das heißt, ich habe keine großen Liebesromane erlebt, ich habe auch keinen Verrat und keine Freundschaft, Gott sei Dank keine weiteren Todesfälle oder sowas erlebt und habe eben meine Erlebnisse aus der Literatur bezogen. Und dann entdeckt allmählich, dass ich oft einen Film nach der Literatur gemacht habe, indem ich mich auf den Autor verlassen habe und erst später plötzlich mir Dinge zugestoßen sind, wo mir klar wurde, ach, das bist ja du, das hast du ja schon verfilmt und jetzt erlebst du es selbst. Also die umgekehrte Reihenfolge, eigentlich sollte ja, wenn jemand ein Buch schreibt, dann hat er eben etwas erlebt und dann teilt er das mit. In Form vom Roman verarbeitet er erlebtes Leben. Und bei mir, dadurch, dass ich mir erlebtes Leben von anderen Schriftstellern ausgeborgt habe, natürlich interpretiert mit meinen eigenen Erlebnissen, ist es mir oft so gegangen, dass ich erst nachher das entdeckt habe. Also nehmen wir mal die Begegnung mit der Margarete von Trotter. Ich wollte schon lange, bevor ich ihr begegnet bin, ein Buch über eine baltische Adlige verfilmen, nämlich den Fangschuss von Margarete Jochsenar. Jahre später begegne ich der Margarete, verliebe mich in sie. Warum? Weil sie so toll war? Sicher. Aber vielleicht auch, weil sie die Inkarnation dieser baltischen Baronin war, die ich erst in der Literatur gelebt habe. Das wäre sie heute beleidigt, glaube ich, wenn ich das sagen würde. Aber da ist eben etwas dran. Und deshalb war es dann auch ganz logisch, dass wir irgendwann diesen Film gemacht haben, der übrigens in Frankreich als mein bester gilt und in Deutschland unbekannt ist. Es gibt ja oft diese kulturellen Verschiebungen, die ich immer wieder habe erleben müssen. Es genügt nicht, dass ein Film gut ist oder dass ein Buch gut ist, um sich auch gleich mitzuteilen. Das hängt davon ab, in welchen Kulturen das ist. Also die Kultur von der Margit Jochsenar, deren Blick auf Ostpreußen und das Baltikum ist ein anderes als unser deutsches. Wo wir sofort, wenn man davon sprach, damals dachte, ach, Revanchismus ist ja schrecklich, Vertriebenenverbände und sowas alles. Ja. Das ist natürlich, in der französischen Mentalität kommt das überhaupt nicht vor, sondern das ist ja eben dann diese verlorene Adligen da in dieser weiten Welt. Umgekehrt, Homo Faber nach Max Frisch, trotz Sam Shepard in der Hauptrolle, ist nie in Amerika gezeigt worden. Und mein Agent in New York hatte mir das vorausgesagt, als ich ihm das Drehbuch zu lesen habe, dass it won't work. Da sage ich, warum? Cultural gap. Da ist ein kulturell solcher Bruch zwischen Europa und der griechischen Tragödie und der Dramaturgie des Westerns und der Eskalation und der bessere siegt am Ende ist das Shootout, ist diese griechische Tragödie nicht akzeptabel. Man macht dann trotzdem den Film, obwohl man schon weiß, das wird nicht für alle sein.
Wenn wir in der Ausstellung die Ausschnitte aus den Filmen sehen und die Plakatwand, dann fragt man sich, das heißt, ich habe mich das gefragt, was erzählen deine Filme über dich?
Ja, das kann ich natürlich zum Teil nur beantworten. Oft kennen einen ja die Freunde und Außenstehende besser, als man sich selbst kennt. Aber ich entdecke natürlich selbst, nehmen wir mal den Homo Faber, über den wir gerade gesprochen haben. Natürlich habe ich den nur gedreht, weil ich in die Midlife-Crisis gekommen bin, weil ich mich in eine jüngere Frau verliebt habe, die Gott sei Dank nicht meine Tochter war. Ich hatte gar keine damals. Die Hybris, dass ich alles mit der Vernunft, kontrollieren könnte, dass ich also Meister meines Lebens sei. Und dann bin ich auf einmal eben in so eine Lebenskrise gefallen, wo ich dachte, ich komme da nie wieder raus. Und insofern hat mir dann das zu behandeln anhand des Homo Faber, diese Überschätzung der Rationalität und nicht genug Raum zu lassen für das Irrationale, das heißt für das Gefühl, was vielleicht viel stärker ist als das Rationale, das hat mir dabei geholfen. Über den Törleß haben wir schon gesprochen. Der Fangschuss ist natürlich meine Beziehung zu Margarete von Trotter, ganz klar. So wie die verlorene Ehre der Katharina Blum ja dadurch entstanden ist, dass ich mich sehr engagiert hatte für die Häftlinge von Stammheim damals, die Rote Hilfe, dadurch selbst als Sympathisant diffamiert wurde und also genau den Mechanismus, den auch Katharina Blum dann erlebt und den Verlust ihrer Ehre, das hatte ich ja auch durchgemacht. Nicht so gravierend vielleicht wie der Heinrich Böll, der wirklich zerstört war von der Behauptung, er sei der geistige Vater der Gewalt. Aber immerhin wusste ich genau, worum es da ging. Und so lässt sich dann doch vieles noch nacherzählen, auch die Liebe von Swann, die natürlich auch von meinem Verhältnis zur französischen Gesellschaft, also mit einem großen G geschrieben, ja, die mondäne Gesellschaft und wie er da als Außenseiter reinkommt, ein bisschen so wie ich als Deutscher in die französische Gesellschaft reingekommen bin und natürlich nie voll akzeptiert wird. Wobei, ich weiß gar nicht, wie weit, bis ich mich an Proust vergriffen habe, wurde ich akzeptiert in Frankreich. Das ist die Ironie. Ich wollte meine Geschichte anhand von Proust erzählen und das ist mir dann auf die Füße gefallen.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Volker Schlöndorff, mit dem wir noch einiges zum Thema Wiesbaden zu besprechen haben.
Deinen Geburtsort Wiesbaden hast du also halb verschämt immer genannt, wenn du danach gefragt worden bist. Das haben wir jetzt auch gelernt in der Ausstellung, für ewig dokumentiert. Du hast aber, und das zeigt die Ausstellung, ja viele Bezüge zur Stadt, auch Erweckungserlebnisse durch andere Filme, durch amerikanische Filme in der Hauptsache. Und mit den Jahren ist dein Tun auch versöhnlich geworden, nicht zuletzt durch das Caligari und die Murnau-Stiftung.
Na, meine Haltung zu Wiesbaden hat sich deshalb verändert, weil natürlich Wiesbaden sich auch verändert hat. Es ist nicht mehr die Kurstadt der 50er Jahre, die so vage überlebt hatte und in der es eigentlich nur ein lebendiges Element gab, nämlich die Amis und das Amerika-Haus und die amerikanischen Filme. Aber schon um Jazz zu hören, musste man nach Darmstadt fahren oder nach Frankfurt. Es gab nicht mal einen Jazzkeller.
Den gab es dann warst du aber schon lange weg in Frankreich.
Dann war ich schon weg, ja. Also, wenn man, ich weiß auch nicht, in welcher anderen Stadt ich gerne geboren worden wäre, die aufregender ist, lassen wir das beiseite. Ich bin ja dann immer wieder nach Wiesbaden zurückgekommen, weil im Schloss in Biebrich war die Filmselbstkontrolle, der wir jeden Film vorführen mussten, und die FBW, die Filmbewertungsstelle. Dann kam die Murnau-Stiftung dazu. Also auf einmal wurde Wiesbaden mehr und mehr auch zu einem wichtigen Punkt im Film.
Vor 3 Jahren haben wir ein Gespräch geführt. Und du hast in diesem Gespräch gesagt, dass du deinen Vorlass gern nach Wiesbaden geben möchtest. Das hat nicht geklappt, wie wir heute wissen. Er geht zum DIF und das ist doch leider eine ganz schwache Leistung der Stadt. Was denkst du darüber?
Nein, das würde ich anders interpretieren. Ich habe gesagt, ich möchte meinen Vorlass also nach Wiesbaden, nach Hessen insgesamt. Ich wusste damals schon, dass natürlich nur das Filmmuseum Frankfurt eigentlich dafür in Frage kommt. Die wiederum waren ja aber verbunden mit dem Deutschen Filminstitut, haben inzwischen auch fusioniert. Das wiederum saß in Wiesbaden jahrzehntelang. Und insofern hat ja dann auch die Stadt Wiesbaden einen erheblichen Beitrag zur Finanzierung dieses Ankaufs geleistet. Und die Hessische Kulturstiftung sitzt ja auch in Wiesbaden, genau wie der Ministerpräsident Bouffier, der noch nachgeholfen hat. Also es sind schon die Wiesbadener hauptsächlich, die das finanziert haben. Die Tatsache, dass die Verwaltung in Frankfurt liegt, macht ja nichts aus. Das ist ja immer noch hier das Einzugsgebiet.
Du wolltest aber eine Präsenz hier in Wiesbaden haben. Und jetzt ist es reduziert auf einen Raum, das hat bei der Pressekonferenz der Kulturdezernent Axel Imholz versprochen. Diesen Raum gibt es noch nicht, Also der konnte noch nicht gefunden werden, aus welchen Gründen auch immer, hat er nicht erklärt, aber er hat versprochen, dass es diesen Raum geben soll. Du hast das gehört und hast in die Runde zu den versammelten Journalisten gesagt, hört, hört. Ja. Und alle Medienvertreter haben zugehört. Wenn du an diesen versprochenen Raum denkst, glaubst du daran? Was wünschst du dir und was schwebt dir vor?
Ja, also die Ausstellung ist wunderbar, jetzt im Augenblick, aber das ist ja für 2 Monate, jetzt anlässlich des Ankaufs, um mal zu dokumentieren, auch dem Steuerzahler, bitteschön, das hier haben wir erworben, dann könnt ihr entscheiden, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Darüber hinaus stelle ich mir vor, und auch die Stadt, alle sind sich da einig, dass es schön wäre, einen lebendigen Raum, also nicht nur einen Museumsraum, das muss ja nicht sehr groß sein. Wir haben auch schon gesucht, in dem die Hauptutensilien, meine Arbeitsutensilien eingelagert sind und eingesehen werden können, also zum Beispiel die Drehbücher, selbstverständlich alle die Romane, die ich bearbeitet habe, aber auch meine ganze Sammlung an Filmbüchern über andere Regisseure und andere Filme, sodass, nehmen wir mal an, der 15- oder 18-jährige junge Wiesbadener oder junge Wiesbadenerin, die sich zum Film hingezogen fühlen, da Nachmittage lang verbringen und auch Kassetten anschauen können und ja, sozusagen so ein lebendiges Vorbild vorfinden. Und den Raum, den haben wir mit der Stadt schon gesucht. Ideal wäre gewesen, ein Raum über dem Caligari-Kino. Es kann sogar sein, dass sich da etwas ergibt oder in einem Haus nebenan. Die sind natürlich jetzt alle vermietet, aber die Häuser gehören der Stadt. Also es ist durchaus möglich, dass da statt Kinderspielzeug auf einmal ein Spielzeug für Erwachsene, nämlich ein Filmraum, entsteht. Es kann aber auch sein, falls das mit dem Valhalla je was wird, dass man in dem Valhalla einen Raum hat. Also den Raum muss die Stadt finden. Das ist alles, den in einer Immobilie der Stadt natürlich möglichst, den Raum zu bestücken, das ist alles da, zum größten Teil schon im Filmmuseum, und meine ganze Bibliothek, die ist in Babelsberg, und die würde ich dann da hingeben, denn ich muss diese Bücher nicht mehr konsultieren, und wenn, dann komme ich halt hierher. Also die Ausstellung ist auch ein Test in dem Fall, wie wäre das denn? Muss ja nicht gleich ein Schlöndorff-Haus sein, aber wenn es doch so eine permanente Sache gäbe und ich weiß nicht, Düsseldorf schmückt sich mit Keutner, Mainz mit Zuckmeier, warum bitte schön in aller Bescheidenheit Wiesbaden nicht mit Schlöndorff?
Volker Schlöndorff, vielen Dank.
Bitte, bitte.
Naturgemäß kann in einer einstündigen Sendung vieles nicht zur Sprache kommen, wovon man gern mehr gewusst hätte. Von der Bedeutung, die der Oscar damals hatte. Ein Ritterschlag sei das gewesen, sagt Schlöndorff, die Aufnahme in die Bruderschaft der Filmprofis. Wer mehr darüber wissen will, dem wird ein Besuch in der Ausstellung Volker Schlöndorff von Wiesbaden in die Welt empfohlen, bis zum 18. Juni im Bellevue-Saal in der Wilhelmstraße. Und am 15. Juni gibt Schlöndorff im Caligari eine Einführung in seinen Film Die Fälschung, der da natürlich auch zu sehen ist. Über die Blechtrommel und die Fälschung hat der Produzent Eberhard Junkersdorff in einer blauen Stunde interessante und aufregende Details erzählt. Die können Sie gern hören im Internet. Und das war's für heute. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schorstag. Und noch einmal Volker Kriegel und Château Sentimental.